Also ich finde, dass viele der AI-Use-Cases, die da draußen sind, nicht wirklich einen Mehrwert generieren. Es gibt diverse Studien, die das auch bestätigen und so. Ne? Ja. Es scheitert häufig an so Transformationsprozessen in Unternehmen, aber auch daran, dass einfach KI irgendwo draufgeworfen wird und dann sei jetzt mal effizient, du Use-Case, ja, und das funktioniert nicht. Von daher habe ich mir so ein bisschen die Aufgabe gemacht, zu gucken, wo kann man eigentlich gesellschaftlichen Mehrwert mit KI auch erzielen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung. Und ich bin Christoph Bosek. Wir sprechen zwar oft über Digitalisierer, aber viel zu selten, finde ich zumindest, sprechen wir über Bauern. Und ein Bauer ist heute bei mir zu Gast. Er heißt Max Mundhenke und er ist Bot-Bauer. Max ist Podcast-Host. Eigentlich haben wir so eine Non-Compete-Klausel auf der Gästeliste. Muss ich mal gucken, ob die Folge überhaupt live geht. Aber however, Max baut Brücken zwischen neuen Technologien und echten Einsatzmöglichkeiten. Und ich freue mich heute gemeinsam mit ihm über seine Brücken zu gehen und seine Lösungsansätze kennenzulernen. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Max Mundhenke.
Hallo Christoph, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast schon so ein bisschen in meinem Ohr gelacht, als ich dich Bauer genannt habe. Das war natürlich rein bewundernd gemeint, denn bei dir steht im LinkedIn-Profil, dass du Bot-Bauer bist.
Ja, das ist korrekt. Klar, bewundernd. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu Landwirten. Ich komme ja vom Land und habe da höchsten Respekt vor. Aber ja, ich baue Bots beziehungsweise habe Bots gebaut in den Anfängen. Mhm. Also das sind jetzt 2 Jahre her, so lang ist es noch nicht her. Ja, aber in KI-Zeit ist das sehr lang. Mittlerweile mache ich das mit einem Entwickler zusammen, der tatsächlich auch coden kann und dann richtige Bots baut. Was ich gebaut habe, sind hauptsächlich Prototypen, um Anwendungsfälle zu finden. Genau.
Ich will gleich von dir mal in Summe hören, wie du deinen Job beschreiben würdest, möchte da also einsteigen. Aber und auch tatsächlich, die Bezeichnung Bauer ist eher die höhere Bezeichnung als die Bezeichnung Landwirt. Ich glaube, Landwirt ist sozusagen ein Job, aber hat nichts über die Besitzverhältnisse zu sagen. Und ein Bauer ist klassischerweise derjenige, dem der ganze Mist auch gehört. Und insofern ist so ein bisschen Bauer oder Landwirt. Nee, ich bin Bauer, das ist ja sozusagen eine Stufe höher als Landwirt, häufig auf dem Land. Oh, insofern, okay. Ich hoffe, das habe ich in den letzten Folgen nicht schon irgendwo mal erzählt. Meine Know-how-Wissensbisse sind überschaubar. Und wenn die irgendwann sie wiederholen, dann muss ich sozusagen, dann werde ich abgewählt.
Das Problem kenne ich, ja.
Ja, okay, das heißt, du hast angefangen, damit zu experimentieren, inzwischen jemanden, der noch besser Vibe-coden oder programmieren kann als du. Ja. Was ist denn insgesamt so deine Aufgabe? Wie beschreibst du deinen Job?
Kommt immer drauf an, wo ich bin. In Berlin sage ich, ich bin Creative Technologist. Woanders, ja. Außerhalb Berlins, um das Augenrollen zu vermeiden, sage ich, ich bin KI-Berater, also Entwickler bzw. Vibe-Coder, ja.
Vibe-Coder, okay. Und seit wann machst du das?
Seit 2 Jahren ungefähr. Ja, vor ziemlich genau 2 Jahren bin ich aus meinem Job ausgeschieden. Ich war Kommunikationsberater in einer großen PR-Agentur und habe danach beschlossen, dass ich mich tiefer in das Thema KI reinnerden muss. Während meiner Arbeitszeit als Kommunikator hatte ich viel mit Krisenkommunikation zu tun. Erst Social Media, ja, so die ersten Jahre waren hauptsächlich Social Media. Wie kommt man so aus Shitstorms raus? Wie kann man sie vermeiden und so solche Sachen.
Gibt es Beispiele an Projekten, an denen du gearbeitet hast?
Oh, da,
Beispiel Shitstorms?
Ja, gibt es Beispiele, darf ich aber nicht sagen.
Ah, okay.
Ja, genau.
Gibt es eine Branche, für die du gearbeitet hast?
Also bitte?
Auto oder Politik oder Lebensmittel?
Hauptsächlich Politik, aber im Grunde alle Branchen, die irgendwie damit beteiligt waren. Genau. Da gibt es eine ganze Menge. Viele auch, die gar nicht so in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ja, also die man dann relativ früh schon einbinden konnte, die sich gar nicht erst zum Shitstorm entwickelt haben. Es ging ja immer darum, so ein bisschen die Kontrolle über die Kommunikation, vor allem im digitalen Bereich, wiederzuerlangen. Und ich war der Mann fürs Digitale. Also ich war Teil des Digitalteams und habe da Schulung gegeben, Strategien entwickelt und so weiter. Und dann kam irgendwann das Thema KI auf den Tisch. Und ich sage immer so als Beispiel, dass so die Frage dann im Raum stand, was passiert eigentlich, wenn mein Chef mich anruft und will, dass ich irgendwie Summe X überweise, aber mein Chef sitzt eigentlich neben mir und hat gar kein Telefon in der Hand. Also was machen Deepfakes? Wie gehen wir mit Desinformationen um? Wie können wir gegen Frauds vorgehen? Und so weiter und so fort. Und so bin ich ganz automatisch irgendwie in das Thema KI gekommen. Und als ich dann ausgeschieden bin, habe ich gesagt, es kann ja nicht alles immer nur Krise sein und Betrug. Es muss doch auch positive Use Cases für KI geben. Und dann habe ich angefangen, Bots zu bauen. Und zwar 100 Stück in 100 Tagen. Das war so meine Challenge. Ich hatte ja Zeit, ja. Und habe dann nach kreativen Anwendungsfällen gesucht und eine ganze Menge gefunden. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Job geworden. Genau.
100 Bots in 100 Tagen. Was waren so die Highlights, was du so gebaut hast?
Ich glaube, der bekannteste war der LinkedIn Business Cringe Generator. Du kennst diese ganzen LinkedIn-Posts irgendwie. Heute habe ich diese drei Dinge über Business Development gelernt, weil mein Hund gestorben ist und so. Und das war alles
so. Was ich für mein Business daraus gelernt habe, dass meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat.
Ja, genau solche Sachen. Ja, ja. Und das ist alles so austauschbarer Müll. Und ich war irgendwie so richtig gefrustet und habe gesagt, komm, das kann man doch eigentlich auch automatisieren. Dann habe ich einen Bot gebaut, der zwei Begriffe entgegennimmt. Also einfach irgendwie, keine Ahnung, Sales-Strategie und Hamster vom Bus überfahren oder irgendwie sowas, ja, und dann schreibt er einem einen fantastischen LinkedIn-Cringe-Post, den man dann copy-pasten kann, und der hat sich großer Beliebtheit erfreut. Das war so das eine, der wird bis heute auch immer mal wieder noch verwendet, manchmal weird, weil ich dann getaggt werde unter echten LinkedIn-Posts, die so aufgebaut sind, und es dann heißt, kommt das Ding von deinem Bot, und dann muss ich immer sagen, nee, das meinen die Leute schon ernst. Genau, und ein anderer war zur Bundestagswahl, da habe ich Wahlprogramme verbottet, so dass Leute mit Wahlprogrammen chatten können, und das haben sie auch getan, konnten sich da so ein paar Informationen rausziehen, und dieser Bot hat dann auch diese Wahlprogramme visualisiert, und da ist so mein erstes größeres Projekt daraus entstanden, bundestagswahl.ai, die Domain gibt's auch immer noch, das sind dann so kleine Wimmelbilder, die aus diesen Wahlprogrammen entstanden sind und die ich in einer Vernissage, in einer kleinen Deutschland-Tour, ich glaube es an 6 Standorten ausgestellt habe, mit Leuten drüber diskutiert habe, teilweise LokalpolitikerInnen hatte, die dann auch so ein bisschen Rede und Antwort stehen konnten zu diesen Bildern und diesen Zukunftsvisionen. Und ja, das sind, glaube ich, so die zwei bekanntesten Bots, die daraus vorgegangen sind.
Bist du, ich glaube, du hast so, du hast gesagt, du kommst so ein bisschen aus dem politischen Background oder hast da Kommunikation gemacht und hab jetzt auch dieses Bundestagswahl-AI gesehen. Bist du für irgendeine Partei Mitglied oder vertrittst du eine Partei besonders, oder war das tatsächlich, hast du schon versucht, dass du im Sinne aller Parteien das Objektivste rausholst, was geht?
Ich bin SPD-Mitglied tatsächlich. Ich war mal Grünen-Mitglied 5 Jahre, so die ersten
Weil
5
Jahre. Weil das Bild von den Grünen und SPD fand ich, da waren schon 2 Bilder, die besonders gut geworden sind. Also
echt?
Da,
ich fand
das,
SPD das am langweiligsten.
Ja? Ah, okay. Ja. Also ich hätte, hätte man mir Knarrenkopf gehalten und gesagt, für welche Partei wählt er, hätte ich wahrscheinlich auch eine der beiden gedacht. Okay.
Ja, genau. Also hat aber nichts damit zu tun. Mhm. Tatsächlich bin ich auch Wechselwähler. Das ist aber bei mir so ein bisschen Familientradition, dass es sich gehört, Parteimitglied zu sein. Mein Opa war Lokalpolitiker in der CDU, und wir haben viel über Politik gesprochen immer zu Hause, und es gehörte sich einfach. Es ist für mich auch so eine Bürgerpflicht. Ich war, wie gesagt, ein paar Jahre bei den Grünen, dann kam ich irgendwann nicht mehr mit der Partei auf einen Nenner und bin ausgetreten, und dann fühlte es sich nackt an, und habe ich gesagt, nee, so ein Teil des Geldes muss eigentlich schon in eine demokratische Partei gehen. Und Kevin Kühnert hatte damals aufgerufen, die GroKo zu verhindern, und habe ich gesagt, boah, geil, da komme ich mit dazu. Hat nicht geklappt, aber ich bin bis heute Parteimitglied geblieben, aber eher schweigsam. Also bin jetzt nicht wirklich großartig in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften oder so aktiv, sondern ja, mach das einfach, weil es sich gehört, denke ich.
Und du hattest, glaube ich, auch für diese Bilder, die du generiert hast, die Prompts hast du, glaube ich, auch veröffentlicht, ne?
Genau,
und die sind also das nicht weiter das nachbearbeitet worden, sondern
genau, das war von Anfang an das Ziel, denn KI arbeitet ja probabilistisch, also im Grunde gibt es keine Möglichkeit, diese Bilder 1:1 nochmal zu generieren. Das finde ich zum einen faszinierend, zum anderen zeigt es natürlich, dass so die Aussagekraft von solchen Bildern relativ gering sind, ja. Also eine Realität wird da nicht abgebildet, aber es ist trotzdem faszinierend, mal solche Bilder zu sehen, Wahlprogramme auf einen Nenner zu bekommen, zu gucken, was KI draus macht. Und das führte vor allem in den Kommentarspalten und auch in den Vernissages, die ich dann gemacht habe, immer wieder auch zu so technischen Fragen. Ne? Warum macht die KI das eigentlich so?
Ja, absolut.
Wieso
ja.
sieht das so aus? Ne?
Ja. Ich weiß noch, wie letztes oder vorletztes Jahr wurde hier in Hamburg überall Bilder hingehängt, so sieht die Zukunft aus, und dann waren da Bilder drauf, wie Hamburg unter Wasser ist und Brücken unter Wasser und so weiter. Und da dachte ich so, und da stellt halt wirklich, das sagt die KI, die schlauste Software der Welt, über die Zukunft Hamburgs und so weiter. Ja. Und da dachte ich auch, das ist ja schon verrückt, da kann man wirklich Angst kriegen. Und dann, wenn man aber jetzt heute sagt, lieber ChatGPT, mal mir mal ein Bild, wie Hamburg vor dem Klimawandel im Dezember 2025, also in 30 Tagen von heute, oder aussehen würde, und dann kommt genau das gleiche Bild raus. Also keine Bäume, Brände, Brücken unter Wasser, also genau das, was du sagst. Ne? Teilweise ist natürlich die Art und Weise, wie wir die AI befragen, sagt schon viel darüber aus, was dann am Ende rauskommt. Und schwierig oder schade, dass man nicht zweimal das gleiche eintippt und zweimal das gleiche Ergebnis bekommt.
Ja, ist ja auch biased. Also es liegen ja Daten zugrunde, die dann irgendwie sagen, okay, Klimawandel sorgt dafür, dass Meeresspiegel ansteigt und dann sagt die KI, okay, dann geht's in die Richtung. Das ist halt, das ist das Problem an KI, ne? Wir wissen nicht, was da eigentlich hintersteckt. Wir haben keine Einsicht in die Trainingsdaten. Wir wissen nicht, wie diese Sachen tatsächlich generiert werden, wo die zusammengeklaut wurden, muss man ja auch sagen, ne? Und das ist ist ein großes Problem. Aber deshalb habe ich auch gesagt, das ist eher ein Kunstexperiment. Also es war eher eine künstlerische Ausstellung, die aber zeitgleich politisiert hat. Und da gab es durchaus Leute, die sich auch gemeldet haben, die gesagt haben, boah, ich habe eigentlich noch gar nicht gewusst, dass es Wahlprogramme gibt bis dato, ja.
Wirklich?
Also gerade Jüngere, ja, ja, klar. Oh. So die Eltern komplett unpolitisch, die wollen ja eh immer das Gleiche da oben und wir gehen nicht wählen und so. Da gab es dann tatsächlich so ein paar so Anfang 20-Jährige, 18-, 19-Jährige, die gesagt haben, so ganz cool irgendwie, dass man sich das einfach so angucken kann. Ist ja auch spannend, was die fordern und das unterschätzen wir häufig in unserer Bubble, ja. Wir wissen irgendwie, dass die Parteien dann entsprechend mit Forderungen rausgehen, aber das ist auch nicht überall in der Gesellschaft so klar.
Ja. Ich hatte neulich irgendwann eine Diskussion, eine Debatte aus den USA gehört, ging um das Thema Wahlrecht und dann sagte eine, sollte in den USA sollte gar nicht jeder wählen dürfen und der andere sagte, das ist natürlich totaler Unsinn. Und dann ging die Diskussion weiter und dann war die Frage, ab wann darf man denn in den USA Abgeordneter oder Präsident oder so, und dann gibt es halt Altersgrenzen. Und dann sagte, bist du denn einverstanden, dass es diese Altersgrenzen gibt? Meine, ja, natürlich, total wichtig. Meine, ja, aber warum denn? Ja, weil ist auch, weil ich nicht glaube, dass jemand mit 21 ein guter Präsident wäre, weil ihm komplett die Lebenserfahrung und so weiter fehlt.
Ja.
Und dann hat der andere gesagt, so, ja, genau aus dem Grund bin ich halt dagegen, dass man mit 21 schon wählen darf, weil dann die Erfahrung fehlt, die Verantwortung fehlt und so weiter. Und der sah halt auch eher, dass er sagte, das Wahlrecht sollte eher so ab 30 losgehen. Und das war natürlich sehr kontrovers und schwierig. Aber ich fand die Begründung natürlich spannend, dass man sagt, auf der anderen Seite findet jeder jemand mit 30 wahrscheinlich vernünftiger als jemand, der 18 ist.
Naja. Ist ja in Deutschland auch so. Ich glaube, Bundespräsident ist zumindest, das weiß ich ziemlich genau,
richtig,
mit einer Altersbegrenzung
34 oder so.
Weil ich mich mal beworben habe als Bundespräsident.
Abgelehnt kann man das?
Mit. Ja. Naja, kann man das. Du, ich habe ja meine Anfänge bei Twitter genommen. Und damals gab es da die Senatskanzlei der SPD in NRW. Und die war so mit das erste, keiner der erste politische Account, der wirklich Twitter verstanden hatte, damals in den 10er Jahren. Und die waren recht früh dabei. Und irgendwer hat diesen Account gemacht, der wirklich richtig Bock hatte. Und ich habe mir mit denen, oder man hat sich mit dem ganz gut immer die Bälle hin und her spielen können, wenn es um irgendwas ging. Und dann wurde ein neuer Bundespräsident gewählt, beziehungsweise vorgeschlagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal öffentlich eine Bewerbung und lade die bei Twitter hoch und tag die. Und dann kam so 2-3 Tage nichts. Ja. Und dann dachte ich, ah, jetzt hast du es vielleicht überdreht, den Bogen überspannt. Aber tatsächlich habe ich dann eine schriftliche Absage bekommen, auch vom Staatssekretär unterschrieben, der dann sagte, ja, wir bedanken uns für deine Bewerbung, aber ne, leider musst du dich in ein paar Jahren nochmal neu bewerben, wünschen dir auf deinem beruflichen Weg alles Gute und so. Das war ganz witzig. Genau, das war, als Pokémon Go losging, da habe ich nämlich gesagt, ich muss im Schloss Bellevue wohnen, weil das ein richtig geiler Standort ist für Pokémon-Training und so. Und ja, alte Zeiten, da war das Internet noch ein bisschen Sodom und Gomorra. Ja.
Aber witzig, ja genau, ich glaube, Bundespräsident ist der einzige Job in Deutschland der Politik, der ein Altersminimumalter hat. Ich hatte nämlich nach dem Video gleich geguckt, ob der Bundeskanzler auch damit versehen ist, aber ich glaube, Bundeskanzler, kann mich aber irren, hat kein Mindestalter. Toll. Ja. Spannend, ja, vielen Dank. Ich glaube, ein aktuelles Projekt von dir ist Tarifvertrag AI. Ist das auch etwas, wo du sagst, das ist jetzt nichts, womit du Geld verdienst, sondern etwas, was eher so deinem Anspruch an, ich möchte gute Lösungen finden, wie Leute durch AI Stück für Stück ein besseres Leben haben oder Hilfe bekommen?
Naja, also ich sag mal, Geld verdienen ist erstmal nicht verkehrt, ja. Aber ich glaube, ich finde, dass viele der AI-Use-Cases, die da draußen sind, nicht wirklich einen Mehrwert generieren.
Es
gibt diverse Studien, die das auch bestätigen und so, ne. Es scheitert häufig an so Transformationsprozessen in Unternehmen, aber auch daran, dass einfach KI irgendwo draufgeworfen wird und dann sei jetzt mal effizient, du Use-Case, ja, und das funktioniert nicht. Von daher habe ich mir so ein bisschen die Aufgabe gemacht, zu gucken, wo kann man eigentlich gesellschaftlichen Mehrwert mit KI auch erzielen. Und ich glaube, eine der großen Stärken, die ich einfach auch während meines Bot-Bauens mitbekommen habe, ist einfach, dass unfassbar viel Text sehr, sehr schnell komplexitätsreduziert werden kann und damit auch übersetzt werden kann, barrierefrei gemacht werden kann und so weiter. bedeutet dieser eine Bot, von dem ich erzählt hatte mit den Wahlprogrammen, der hat sich so ein bisschen erweitert und da hatte ich dann meinen Entwickler gefunden, der gesagt hat, boah, da hätte ich auch Bock, der hat 10 Jahre B2B-Entwicklung gemacht, ist aus seinem Startup raus und hat gesagt, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit und wir es mal ausprobieren. Liebe Grüße an Jan an der Stelle, vielen Dank. Und der hat gesagt, komm, wir machen das mal zusammen, bevor du dir hier irgendeinen Quatsch zusammen Vibe-codest. Und dann haben wir eine Plattform entwickelt für uns erstmal intern, um zu gucken, was kann man denn eigentlich für coole Daten da so reinpacken. Und eigentlich haben wir begonnen mit Plenarsitzungsprotokollen. Das sind so 150-seitige Bürokratiemonster, die in der Demokratie öffentlich verfügbar sind. Aber auch das wissen noch weniger Leute als überhaupt. Absolut, über die Wahlprogramme. Ne? Und die kann man jetzt im Grunde damit durchsuchen lassen. Und da sind wir jetzt im Gespräch mit diversen Public Affairs Unternehmen, mit verschiedenen politischen Institutionen. Und haben ja gesagt, gut, das ist so das eine. Aber natürlich geht da noch viel mehr. Und Tarifverträge finde ich eine ganz spannende Sache. Wir haben irgendwie in Deutschland über 80.000 Tarifverträge. Viele Leute arbeiten unter Tarifverträgen und meine Mutter ist...
80.000, die jetzt Bestand haben oder seit Gründung der BRD?
Nee, die Bestand haben. Das sind aber jetzt nicht alles öffentlich verfügbar. Es sind häufig auch für kleinere Betriebe, die dann eigene Tarifverträge aufsetzen. Ich hatte da jetzt ein Gespräch mit einem Professor, der sagte, es sind wirklich eine ganze Menge. Genau, meine Mutter arbeitet in der Pflege. So. Und in der Pflege ist ja gerade so ein Bereich, wo du einfach viele Leute hast mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und vor allem halt dieses ganze Vertragsdeutsch auch niemals verstehen würden. Und dann habe ich gesagt, komm, mit KI könnte man das doch mal barrierefrei machen. Und nicht nur das, man kann es eben auch in andere Sprachen übersetzen. Also haben wir diesen Chatbot gebaut und haben gesagt, komm, wir gucken mal, inwiefern so Ersteinschätzung Legal Tech mäßig, ja, Ersteinschätzung von KI auch zu gewissen Sachverhalten gegeben werden kann. Und das entpuppte sich tatsächlich als relativ guter Use Case, weil es echt gut funktioniert hat. Das habe ich jetzt vor einer Woche beim DGB vorgestellt. Da durfte ich auf eine Konferenz und durfte mal diesen Use Case vorstellen. Jetzt gucken wir, was draus wird. Aber das ist so eins der aktuelleren Projekte, ja.
Wenn du sagst, ich durfte das bei denen vorstellen, wie werden die auf dich aufmerksam? Schreibst du dann auf ihnen eine E-Mail oder schreibst du denen auf X oder?
Nee, die werden in der Regel auf mich aufmerksam, wenn ich über Social Media, über meine Use Cases spreche. Cool. Aber ich bin ja viel auch auf Konferenzen. DGB ist nun auch relativ nah irgendwie in meinem Einzugsgebiet. Also Sozialdemokraten, muss man auch irgendwie sagen. Also die Connections sind da ja schon da. Genau, also Netzwerk, würde ich einfach sagen.
Wahrscheinlich ist das eine, sind die Sachen, die du aus deinem teilweise eigenen Interesse oder wo du denkst, da kann man vielleicht irgendwie eine gute Lösung finden, angehst. Teilweise wirst du aber auch, glaube ich, von Unternehmen gebucht und die sagen, hilf uns mal von 5% KI-Durchdringung hier im Unternehmen irgendwie auf hoffentlich 10% oder 20% zu kommen.
Das wäre schon mal ein guter Start, 5%.
Das wäre ein guter Start, das stimmt. Was sind so Herausforderungen oder wie gehst du das an oder was ist da so deine Erfahrung?
Also es gibt, glaube ich, so zwei Formen von Unternehmen, die mir jetzt immer regelmäßiger begegnen. Die einen, die haben noch keine Ahnung von KI, wissen nicht, wo sie starten sollen, weil sie natürlich auch die Medien verfolgen und sehen, hey, alles kann irgendwie viel effizienter werden, alles kann automatisiert werden. Ist ja auch das, was unsere LinkedIn-Feeds uns immer verraten. Und die sagen, wie gehen wir das eigentlich an? Ja, also wirklich from scratch und dann geht es wirklich mit einer Strategie los, mit so kleinen Fallstricken, die man umgehen kann, wenn man eine KI-Strategie entwickelt, wenn man seine Angestellten auch dazu ermutigen möchte, mit KI zu arbeiten. Ja, da gibt es so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Und das andere sind eher Unternehmen, die schon KI implementiert haben, die aber gesagt haben, irgendwie bleibt der Mehrwert aus. Ja, und das passiert auch immer häufiger, weil KI so ein bisschen missverstanden wird, als wir verordnen das jetzt mal top-down, wir holen uns dann externe ran, die uns irgendwie so ein internes GPT irgendwie aufsetzen und das setzt man den Angestellten dann vor die Nase und die haben gar keine Ahnung, was sie damit machen sollen. Ne? Und da sind dann viel Schulung gefragt oder vielleicht nochmal andere Ansätze. Genau, das sind so zwei Bereiche, würde ich sagen, die immer wieder kommen.
Was überwiegt da bei den Unternehmen deiner Erfahrung nach? Eher die Berührungsängste, wenn du dann in die Beratung gehst oder tatsächlich, dass sie sagen, Mensch, toll, dass du da bist, wir haben hier schon 10 Ideen, lass uns das mal gemeinsam angehen.
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde tatsächlich sagen, im Kollegium selbst bei den Angestellten eher Berührungsängste, weil die natürlich viel auch mitbekommen von den Medien, wo können Leute wegrationalisiert werden. Wir haben einen veränderten Jobmarkt durch KI, immer weniger Juniorstellen, ja, und versuch mal jemanden davon zu überzeugen, eine Technologie zu verwenden, die eigentlich dazu da ist, sie selbst zu ersetzen. Da wirst du niemanden empowern, da wirst du niemanden motivieren, KI einzusetzen. Bedeutet, da halt irgendwie einen kommunikativen Spin reinzubekommen, kommen und zu sagen, hey, wir machen das hier nicht, um euch zu ersetzen, sondern um euch zu entlasten. Und wir bieten euch Schulungen an, wir bieten euch im Grunde Möglichkeiten an, dieses Handwerk zu lernen, was ja auch für euch im späteren Berufsverlauf einfach elementar wichtig wird. Genau, das sind so ist so das eine. Es gibt aber auch genug Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie den super Automatisierungs-Use-Case, kannst du den mal machen? Und da sage ich meistens nein. Weil das wirklich so das Verständnis allgemein von Automatisierung und den Möglichkeiten, die da vorherrschen, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das sind dann häufig Anfragen wie, also es geht so rein in so Sachen wie, ja, das ist ja repetitiv, das kann ich automatisieren. Zum Beispiel Verträge unterzeichnen. Das mache ich ja zu. Ich unterschreibe 20 Verträge am Tag, das kann ich automatisieren. Und ich sage, so, nee, das ist so das Letzte, was du eigentlich automatisieren solltest, ja. Ja, oder solche Sachen wie, hey, wir haben hier irgendwie wir haben einen Verlag und da gibt's so ein paar Lokalzeitungen. Wir würden aus jeder Lokalzeitung gerne vollautomatisierten Podcast machen mit den Stimmen der Redakteure. Und der soll einfach automatisch ausgespielt werden, wo ich auch sage, nee, das hat am Ende so viel Fehlerpotenzial. Und gerade im Journalismus würde ich das einfach nicht machen, dass sich sowas nicht lohnt. Und da sage ich dann in der Regel auch ab, ja.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass diese unendliche Verfügbarkeit von Content in allen Sprachen wirklich schon dazu geführt hat, dass Verlage weitere große Erlösquellen angezapft haben. Nee. Also es gibt auch eine Studie, dass irgendwie Menschen mit einer weit über 90%igen Ergebnisrate erkennen können, ob ein Content durch AI oder durch Menschen gemacht wurde. Und ich glaube, die Lust von Menschen, dass sie viel Zeit mit dem Konsum von AI-generierten Content verbringen, der ist, glaube ich, überschaubar, ne?
Ja, also solange sie es wissen. Aber mittlerweile muss auch ich sagen, bei diesen typischen Tests, ist dieses Bild KI-generiert oder nicht, falle ich auch durch. Also es geht nicht mehr. Ja, das ging vor
einem Jahr noch. Aber, das stimmt. Aber umso enttäuschter bin ich, wenn ich dann irgendwie erfahre, das war KI-generiert. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Verlagshaus mir einen Podcast hinsetzt und nicht sagt, dass der durch KI gemacht wurde und ich das irgendwann erfahre, dann würde ich den nie wieder hören. Ja. Und andererseits, wenn ich lese, hier ist unser KI-Podcast zum Thema, Raketenwissenschaften, dann würde ich wahrscheinlich weitersuchen, bis ich irgendwie, hier ist der Raketenwissenschaftler, der einen Podcast hat, der das Thema beleuchtet.
Ja, das klärt ja die Regulierung irgendwie, ne? Also der AI-Act sieht das ja, glaube ich, vor, dass so eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte bestehen soll. Bin ich auch mal gespannt, stehe ich eher kritisch gegenüber, aber ja, mal schauen.
Ich habe gerade heute oder gestern gelesen, dass man eine tolle Möglichkeit gefunden hat, bei Fotos oder bei Bildern zu erkennen, ob sie wohl durch AI generiert wurden oder nicht. Ja. Denn irgendwie durch Verläufe gemacht werden zwischen unterschiedlichen Farben, da gibt es wohl einen ziemlich klar erkennbaren Fingerabdruck, der mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie zeigt, ob ein Bild KI generiert wurde oder nicht.
Das fand ich. Habe ich auch gesehen. Frage ist halt, wie lange dauert es, bis KI diesen Fingerabdruck auch nachstellen kann, ne? Und man muss sich halt fragen, was will man damit bezwecken? Willst du halt Leute vor Desinformation schützen? So, dann funktioniert das im Grunde auch nicht, im Nachhinein zu sagen, guck mal, ich habe herausgefunden, dass es KI generiert. Das haben wir doch aus Corona eigentlich auch schon zu Genüge gelernt, dass Richtigstellung von Falschinformation niemals die gleiche Reichweite in der Geschwindigkeit erreichen wie die Falschinformation selbst. Von daher bin ich immer so ein bisschen am Überlegen, ist das jetzt tatsächlich die Ursache, die da bekämpft wird, oder versucht man im Grunde nur irgendwie einen Layer draufzulegen und zu sagen, wir haben mal was gemacht. So. Und ich glaube, den Kern des Problems, der wird damit nicht berührt.
Also das stimmt natürlich, aber ich stelle mir natürlich vor, dass wenn meine Mutter wieder so ein Video bekommt, wo Häschen auf dem Trampolin nachts springen und das von einer Videokamera, weißt du, dieses bekannte Fake-Video, dass schon beim Übertragen irgendwie unten eingeblendet wird, 85% wahrscheinlich durch AI klicken sie hier, um alle Informationen zu sehen. Also dass es in dem Moment, wo es schon verteilt wird, eingeblendet wird und nicht erst 2 Wochen später. Aber klar, das sind natürlich Mechanismen, die erst noch gebaut werden müssen.
Du, ich hab mit KI-Influencern experimentiert, als ich angefangen habe, mich mit KI zu befassen. Und da habe ich teilweise dann auch in die Profile bei Instagram reingeschrieben, so, das ist ein KI-generierter Avatar. Oh. Das war vollkommen egal. Die Leute waren trotzdem am Simpen und sind mir in die DMs gesalzt. Das war richtig unangenehm. Ja. Aber ja, das, weißt du, die Leute sehen das, was sie sehen wollen. Und wenn sie denken, das ist die Realität, dann ist das die Realität. Dann kannst du noch so sehr draufschreiben, dass das irgendwie KI-Satire ist, AI-generiert oder wie auch immer. Ich glaube, so funktioniert die Aufmerksamkeitsökonomie nicht.
Ja, das stimmt. Und auch schon vor, auch schon vor KI. Also ich meine, wenn man mal überlegt, wie Brands gebaut sind, wie Produktversprechen gemacht werden, die Leute wollen nicht das haben, was sie brauchen, sondern das, was sie denken, was sie brauchen oder denken, was sie wollen. Ja, okay. Ja. Toll. Jetzt sind wir ein bisschen von meinem Fragenkatalog abgekommen, aber ich versuche es nochmal wieder zurückzuführen. Mich interessieren, was du so gesehen hast, was Stärken sind vielleicht, wo du siehst, das ist ein guter Muskel, den, wenn ein Unternehmen den hat, dann klappt so, dass die Integration, das Kennenlernen, das Discovern von AI eigentlich immer ganz gut. Kannst du uns da was nennen?
Also grundsätzlich eine gewisse Flexibilität ist wichtig. Das ist ganz klar. So, wie schnell kann man Prozesse auch verändern, optimieren und so weiter. Einfach die KI-Tools verändern sich ja auch alle Nase lang. Also da auch eng mit der IT zusammenzuarbeiten, zu gucken, wie kann man Dinge aufsetzen, die flexibel, ja, veränderbar sind. Und zum anderen eine Lernkultur. Eine Lernkultur, die auch Scheitern erlaubt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wir haben in KI einfach nicht dieses eine Buch, in dem steht, welche Use Cases was bringen. Man muss wirklich individuell herausfinden, worum es geht. Und diese Fehlerkultur ist, glaube ich, eine ganz entscheidende, weil sie auch so ein bisschen zeigt, dass man Vertrauen hat an seine Angestellten, dass man Scheitern zulässt und dass man sagt, wir wachsen gemeinsam dadurch, dass wir im Grunde auch Dinge ausprobieren, die nicht immer funktionieren. Ja, es erfordert Geduld, es erfordert viel Vertrauen, aber die Unternehmen, die wirklich gut in der KI-Transformation vorankommen, sind die, die verstehen, dass KI-Use-Cases bei den Angestellten entstehen und nicht von oben runtergegeben werden dürfen. Wenn du eine Prompt-Bibliothek machst mit 100 Prompts und sagst, hier, das sind die 100 Prompts, ihr werdet jetzt alle 20% effizienter, wird das nicht funktionieren. Ja, ich habe das häufig in Workshops, wenn ich dann irgendwie mit Leuten spreche und dann, wenn man trifft sich dann so 1-2 Wochen später nochmal und guckt, was habt ihr für eigene Assistenten gebaut, was für Use-Cases habt ihr gefunden? Und dann sagt so die eine Person, ich habe wieder richtig Bock auf meinen Job bekommen, um ehrlich zu sein. Ja, weil ich kann diesen ganzen Orga-Scheiß, den kann ich irgendwie mit meinem Assistenten so weit aufbereiten, dass ich das einfach rausschicke, total genial. Ich kann mich ums Kreative kümmern. Und im selben Meeting sagt ein anderer, von wegen, ja, für mich ist total geil, dass ich mich endlich wieder um Orga-Kram kümmern kann. Und den ganzen kreativen Mist kann ich an meine eigenen Assistenten ausliefern. Ja, und das zeigt so ein bisschen dieses Phänomen, dass KI individuell Mehrwerte liefert. Und wenn man diese Individualität zulässt, wenn man die Leute befähigt dazu, das Ganze verantwortungsvoll eben selbst zu machen, dann hat man einen großen Schritt auf dem Weg der Transformation geschafft.
In welcher Plattform werden diese Assistenten gebaut?
In Deutschland meistens in Langdoc. Also Langdoc ist gerade so das Tool eigentlich der Stunde, weil es so ein bisschen ja an ChatGPT angelehnt ist. Also das Interface ist sehr ähnlich und das kennt ohnehin jeder. Zeitgleich kann man aber auch zwischen verschiedenen Large Language Models switchen. Da auch mal ein bisschen zu gucken, wer oder welches Modell wie reagiert. Das ist sehr gut für einen Einstieg, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das Assistentenbauen ist vergleichbar mit Custom GPTs, also mit diesen 100 Bots, die ich damals gebaut habe. Von daher kinderleicht. Ich würde es durchaus empfehlen. Zeitgleich DSGVO-konform. Das ist natürlich immer extrem relevant. Und die Jungs und Mädels sind nicht ohne Grund jetzt irgendwie auf 12 Millionen ARR gestiegen. Und das ist schon verblüffend, was die für einen Sprung gemacht haben. Also der Need ist da und ich sehe immer wieder, dass das Tool auch auftaucht, ja.
Ist das, habe ich das richtig erinnert, dass es eigentlich eine Open Source Software ist?
Nein, das ist keine Open Source. Das ist tatsächlich ein Berliner Anbieter, ein Berliner Startup. Jetzt mal ein bisschen Werbung machen hier. Liebe Grüße. Ja, hallo. genau, vielleicht melden Sie sich ja. Nein.
Ich habe das verwechselt mit Langchain. Das ist was anderes.
Genau, ne? Langchain ist im Grunde eine Open Source Technologie. Genau, damit baue ich auch so vereinzelt kleinere Racks, wo ich keinen Entwickler brauche, der mich unterstützt. Aber genau, Langdoc ist im Grunde ein Unternehmen, das aber DSGVO-konform und EU-hosted über Azure dann den klassischen Weg, ne, die Large Language Models anbietet.
Ja. Jetzt hast du gleich noch Rack, das Wort Rack eingeflochten. Ein Rack ist sozusagen die Möglichkeit, dass ich ein LLM um weitere Informationen zum Beispiel aus meinem eigenen Unternehmen erweitere. Dass ich also sage, ich benutze die Fähigkeiten von einem LLM, aber ich gebe ihm noch meinen aktuellen Wissensstand aus meinem Unternehmen mit durch all meine Bedienungsanleitungen und dann kann ich auf einmal auch diese ganzen Sachen befragen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Man kann natürlich Unternehmensdaten reinfüttern, man kann aber auch Parlamentarprotokolle reinpacken oder Tarifverträge und so. Ja, also genau das machen wir halt. Ne? Also RAG ist Retrieval Augmented Generation. Das ist, ich vergleiche es immer, wenn man so ein Large Language Model nutzt, wenn ihr ChatGPT aufmacht und da mal irgendwas eingebt, dann könnt ihr euch das ungefähr vorstellen wie eine große Bibliothek, ja, wo so ganz viele Bücherregale drinstehen und so ein kleiner Roboter fährt dann rum und sucht nach der wahrscheinlichsten Antwort. Und RAG ist im Grunde, wir stellen in diese Bibliotheken zusätzliches Regal mit unseren Daten rein und verfeinern damit den Output. Und das ist so ganz untechnisch erklärt, wie ein Rack funktioniert.
Aber ich find's toll, dass du da die Bilder sozusagen gut erklären kannst. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit. Und Langdoc ist dann sozusagen, die sagen, wir haben dann DSGVO-mäßig alles fein. hosten wir dann diese Daten, wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst zum Beispiel deine Unternehmensdaten dazuladen und kannst dir dann auswählen, ob du entweder das mit GPT oder mit Gemini oder whatever oder Claude oder whatever durchsuchen lassen oder bearbeiten lassen willst oder kannst dir vielleicht sogar noch eigene Modelle hosten, ne?
Eigene Modelle hosten weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Okay. Aber ich muss auch sagen, dass da ist natürlich eine Begrenzung. Also bei diesen ganzen Custom-Modellen, die auf Usability ausgelegt sind, kannst du gewisse Rädchen nicht drehen. Also deshalb baut man eigentlich Rags mit, wo man zuverlässige Antworten haben möchte, über den Prototypen-Status hinaus, sage ich immer, baut man eigentlich jetzt nicht in solchen vorgefertigten Tools, sondern setzt die selbst auf, schaut dann im Grunde, wie man die individualisieren kann. Und das ist eine Wissenschaft. Da kommen jede Woche kommen dann neue Erkenntnisse auch, was man alles einbauen kann. Als Beispiel nehme ich immer gern so eine Intent Detection oder so einen Query Rewriter, ja, dass man davon ausgeht, dass nur weil User dieses Tool benutzen, sie noch gar keine Ahnung haben, wie sie es eigentlich bedienen. Das heißt, bevor dieser Roboter in der Bücherei losfährt, ist erstmal ein anderer Roboter, der den Input des Users so umformuliert, dass der Roboter dahinter es dann versteht. Ja, also das sind so typische Sachen, die man dann irgendwie in der UX auch beachtet und da gibt es andauernd Neuerungen und deshalb bin ich sehr froh, dass ich dann einen Entwickler habe, der mir dabei hilft, weil der einfach up-to-date ist und unser System immer weiter verbessert. Ja.
Ich habe vor ein paar Wochen gelesen, da hat so ein Typ 180 Millionen Jobanzeigen aus den letzten Jahren ausgewertet und hat dann gesehen, oha, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr gibt es 30% weniger Jobpostings für Computergrafikjobs. Und das ist schon irgendwie das zweite Jahr hintereinander, dass es runtergegangen ist. Und andere Themen, die irgendwie zurückgegangen sind, sind, glaube ich, irgendwie Writers oder Videografen, glaube ich, also gerade in diesen kreativen Bereichen gibt es anscheinend auch wirklich weniger Jobs. Du hattest auch erwähnt, dass gerade Junioren das immer schwieriger haben. Ist das, hast du da auch eine gute Aussicht für, weil du ja sagtest, irgendwie manche der Mitarbeiter in den Unternehmen freuen sich, dass sie endlich wieder kreativ sein können oder dass sie endlich wieder Orga machen können oder sowas. Findest du immer einen guten Weg zu sagen, hey, das ist für alle gut? Oder muss man einfach auch sagen, in manchen Bereichen kannst du dir auch schwer vorstellen, dass man in ein, zwei Jahren Dinge mit Menschen macht, anstatt mit AI?
Definitiv. Ich glaube, dass Menschen und AI sehr gut koexistieren können, um ehrlich zu sein. Also ich bin ja selbst Autor, Bücher geschrieben, habe viel auch als in einer Redaktion gearbeitet, in Agenturen und so. Und ich muss sagen, mit der Technologie heute ersetzt du noch keinen Menschen, aber du kannst einen Menschen deutlich besser anlernen, besser anleiten. Du kannst Texte verbessern, neue Ideen finden und einfach produktiver werden, ganz klar. Halt immer nur zu einem gewissen Punkt. Ne? Am Ende muss ein Mensch irgendwie noch draufschauen und dann gucken, passt das so? Weil KI kann Fehler machen, zwar deutlich mehr Fehler als Menschen noch. Ich muss aber auch sagen, dass diese ganzen Studien, die jetzt irgendwie über Arbeitskräfterückgang und so berichten, ja, muss man mal schauen, ist da jetzt nur die KI dran schuld? Ne? Es gibt da auch Gegenstudien, die sagen, es ist die allgemeine wirtschaftliche Lage, ist die Veränderung von Jobs allgemein, Unternehmen setzen weniger auf Marketing. Das sind alles irgendwie so Faktoren. Aber klar, es hat einen Einfluss auf alle möglichen Berufe und vor allem auf Kreative, klar.
Ich glaube, in der Studie kam raus, dass insgesamt über alle Branchen hinweg durchschnittlich 8% weniger Jobanzeigen gepostet wurden von Jahr zu Jahr. Aber gerade in den Bereichen, in denen wir es eigentlich am meisten erwartet hätten, nämlich Customer Service Jobs, da sind nur 4% weniger Jobs. Das heißt, lustigerweise ist Customer Service Jobs kommen anscheinend besser klar, als wir es erwartet haben.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache auch, weil es gab ja Klarna oder Salesforce als bekannte Beispiele, die ja rausgegangen sind und gesagt haben, wir können jetzt hier Customer Support komplett wegautomatisieren. Natürlich auch alles so ein bisschen auch Marketing-driven. Ich glaube, Klarna stand vor dem IPO, als dann irgendwie solche Infos kamen. Da muss man immer gucken, inwiefern ist AI jetzt auch wirklich hier AI und inwiefern ist einfach nur Storytelling. Aber genau, die haben ja sind ja zurückgerudert, haben gesagt, es funktioniert nicht. Menschen wollen am Ende auch mit Menschen sprechen. Ja, das hat man offenbar übersehen. Deshalb warne ich auch immer mit diesem Beispiel auch davor, alles automatisieren zu wollen, was sich automatisieren lässt. Denn die wenigsten Fälle haben am Ende wirklich Mehrwert, haben Bestand und können auch irgendwie zukünftig relevant sein. Ja.
Guter Punkt. Ja. Max, du bist auch Podcaster.
Seit neuestem. Ich bin Newcomer.
Newcomer. Das ist eigentlich genau wie jemand wie ich, der schickt auch gerne mal den Fahrstuhl wieder nach unten. Ja. Wie heißt denn dein Podcast und worüber sprecht ihr dort?
Mein Podcast heißt Kollegin KI Und ich lade da Gäste ein, so wie du auch. Und wir sprechen hauptsächlich über KI-Anwendungsfälle. Also das, was tatsächlich in Unternehmen schon funktioniert. Wir haben dann beispielsweise Otto zu Gast gehabt, das in der ersten Staffel, oder Burda, den Verlag, ja. Rossmann, für mich so einer der KI-Newcomer, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, was die alles Geiles mit KI machen. Das ist wirklich krass. Aber genau, da rede ich mit denen darüber, was passiert. Ja.
Was macht Rossmann alles Beeindruckendes?
Rossmann hat erstmal eine ganz geile Transformation hingelegt, die so ein bisschen top-down zwar angestoßen wurde. Der Dirk Rossmann hat irgendwie gesagt, ja, wir wollen KI, wir brauchen KI, jetzt macht mal KI. Aber hat zeitgleich dann im Nebensatz gesagt, ja, alles, was wir hier machen, muss am Ende den Leuten, die bei uns auf den Ladenflächen stehen, zugutekommen. Das heißt, die müssen an Use Cases von Use Cases profitieren. Das heißt, wir wollen hier nicht irgendwie einfach in unserer eigenen Suppe schwimmen, sondern wirklich Use Cases bauen, die funktionieren. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also gerade was auch einen Rag angeht, was die haben, ja, dass so Auskünfte gibt über gewisse Artikel, Allergien, was irgendwie, welches Shampoo riecht nach Vanille und hat die und die Inhaltsstoffe. Ah, das kann okay, ein Mensch ja irgendwie dann auch nicht mehr unbedingt wissen, aber so ein Bot kann das echt gut. Und mein Lieblings-Use Case, den kann ich ja vielleicht nennen von Rossmann auch, ist, dass Buyer-Personas als Chatbots nachgebaut werden. Und wenn immer eine Agentur pitcht oder irgendjemand eine neue Idee hat, dann lässt man diese Bots zuhören und lässt die im Grunde dann aus ihrer Perspektive auch Feedback geben. Das finde ich extrem spannend. Das ist, ja, also solche Sachen machen die, wirklich kreatives Zeug. Und genau über sowas sprechen wir in Kollegin KI jeden Dienstag überall da, wo es Podcasts gibt.
Aus den Shownotes verlinkt. Ja, vielen Dank. Aber diese Branche wie Rossmann oder auch DM, ich erinnere mich irgendwie, dass DM relativ früh auch DM-GPT irgendwie live genommen hat, 2023 oder sowas, das ist natürlich toll. Und wenn man dann sowas hat, dass man sagen kann, welches Shampoo riecht denn nach Vanille, das ist wirklich ein toller Use Case, finde ich, weil man dann ja ein total positives Erlebnis hat auf der Fläche mit den Mitarbeitenden, stark. Ja. Schön. Ich habe gerade einen Zettel reingereicht bekommen, zu meiner kompletten Überraschung. Du, Max, darfst jetzt Sam Altman 3 Fragen stellen.
Ja.
Und er wird die absolut wahr beantworten. Das heißt, man muss jetzt auch nicht sagen, so, oh, das frage ich lieber gar nicht, weil da wird er eh lügen, sondern was würdest du ihn fragen, wenn die Antwort, die er hat, wahr sein würde?
Glaubst du wirklich an AGI?
Ja, das ist auf jeden Fall schön. Lass uns mal beide, glauben wir da gerade dran? Also haben wir das Gefühl,
nee,
dass das zeitnah passiert? Eher nicht, ne? Mhm.
Ich glaube nicht. Ich glaube also tatsächlich, dass so eine KI sich exponentiell selbst verbessert und damit dann alles übernimmt und im Grunde wirtschaftlich, militärisch überlegen, alle anderen abspeist. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Und das kann jetzt, damit kann ich auch falsch liegen. Wenn ich falsch liege, dann bin ich vielleicht irgendwie meine Reputation als Berater los. Aber das Gute ist, dann brauchst du auch keine Berater mehr, weil die AGI ohnehin alles irgendwie viel, viel besser macht und wir uns zurücklehnen können. Ich glaube, diese AGI-Erzählung, in der Definition, wie ich es jetzt genannt habe, ne, gibt es ja ganz viele verschiedene Science-Fiction-Vorstellungen von, die dient in erster Linie dazu, einfach eine Möglichkeit zu haben, weiter Geld zu verbrennen. Das muss ich irgendwie mal so ganz der Hot Take, ja, muss ich mal irgendwie
reinbringen. Ja, super.
Aber ja, das ist so meine Vermutung. Mal gucken.
Und Sam Altman kokettiert damit auch sehr, ne? Dass man sagt, oh, wie ist, also irgendwie, das ist ganz weit schon und ich kann da noch gar nichts, aber irgendwie, ich bin da schon so beeindruckt, was wir können. Das habe ich auch das Gefühl. Das ist eine tolle Frage. Jetzt versuche ich natürlich das zu melken, weil die erste schon so gut war. Hast du noch eine zweite Frage?
Was er sich von dem Standort in Deutschland wirklich erhofft. Er hat ja in München jetzt im Grunde ein deutsches Headquarter bauen lassen. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es irgendwie hauptsächlich Public Affairs ist, dass hier Einflussnahme nach Europa natürlich stattfindet, aber dass man hier großartig jetzt KI in Deutschland ansiedelt und irgendwie hier den Deutschen helfen möchte, voranzukommen, bei aller Liebe, das ist, glaube ich, nicht wirklich der Case, ja.
Und jetzt versuche ich natürlich 3 von 3. Hast du noch eine? Weil das ist super, fand ich auch super.
Und die dritte, wäre, wie er gedenkt, das Urheberrechtsproblem zu lösen. Also, es gibt ja gerade aktuell ist ja diese Klage der GEMA, glaube ich, in München auch ganz gut gelaufen. Ja, die GEMA hat gesagt, hier ChatGPT verwendet Songtexte, die eindeutig von KünstlerInnen kommen, die bei uns lizenziert sind. Und dementsprechend ist das illegal, weil die uns nicht gefragt haben. Und OpenAI hat gesagt, nö, das fechten wir mal aus. Ja, das ist vor Gericht gegangen und die GEMA hat in erster Instanz jetzt Recht bekommen. Das wird vermutlich ohnehin irgendwann auf europäischem Parkett geklärt werden. Aber da ist ganz interessant zu sehen, dass in dieser Pressemitteilung Veranstaltung der GEMA auch gleich die Lösung angeboten wird. Und zwar, dass OpenAI einfach Lizenzgebühren an die GEMA zahlt. Und dann ist das Thema vom Tisch. Das heißt, ich finde, so sehr dieses Urteil abgefeiert wurde, trägt das nicht zur Lösung bei. Denn am Ende profitieren ja Large Language Models nicht unbedingt von den Songtexten von Helene Fischer und Co., sondern von unser aller Daten. Und deshalb bin ich eher so ein Fan von der Überlegung, so eine VGKI einzuführen. Ja, also zu sagen, wer auch immer irgendwie Daten in Large Language Models einspeisen, das können ja gute Daten sein, die können ja durchaus auch gekauft werden, da kann es durchaus einen Markt für geben, dann sollen die im Grunde auch bezahlt werden, wenn damit was generiert wird. Und das ist so ein bisschen meine Lösung. Natürlich ist aus der PR von OpenAI immer zu hören, ja, es würde nicht anders gehen und warte doch erstmal, weil wir profitieren ja alle davon und so. In Wahrheit glaube ich, dass es ihm vollkommen egal ist und das würde ich gerne mal von ihm selbst hören.
Ja, das wäre wirklich toll, damals zu hören, was er wirklich dazu denkt. Und das ist auch, es ist aber der absolute erste Sündenfall, ne? Also egal, was danach irgendwie gemacht wird. Und wenn man sagt, jetzt inzwischen haben wir Datenbanken und lernt von allein und optimiert sich von allein und so. Aber dieser erste Sündenfall, der ist halt da, dass das gesamte Internet verarbeitet wurde, ohne Rücksichtnahme auf Copyright und Fragen und Urheberrecht. Und schon die Bibel sagt, kann aus etwas Bösen oder Schlechten denn überhaupt etwas Gutes entstehen.
Ja. Toll. Ja, ich meine, weißt du, ich kenne das ja irgendwie. Ich habe auch diese Urheberrechtsdebatte führe ich seit 10 Jahren schon ohne KI. Ich glaube, es ist einfach digitales Urheberrecht, müssen wir viel mehr besprechen. Da müssen wir viel drüber sprechen, was da auch in Social Media passiert. Ich habe selbst mal eine Klage geführt am Landgericht Bielefeld, weil ein Tweet von mir geklaut wurde und auf Postkarten und T-Shirts und Jutebeutel und sonst was gedruckt wurde. Und habe am Ende Unrecht bekommen, weil es hieß, ja, nee, keine geistige Schöpfungshöhe. Und da stelle ich mir die Frage, ja gut, wenn Produkte damit bedruckt werden und verkauft werden können, dann kann es ja nicht so wertlos sein, ja. Und ich glaube, da gibt es durchaus irgendwie so ein paar Hebel, an denen man urheberrechtlich noch drehen kann. Vielleicht denkt man KI jetzt dann auch gleich mal mit. Das würde ich mir wünschen.
Schön. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut, Max. Schöne Antworten oder schöne Themen. Mhm. Ich möchte jetzt noch kurz so eine Up oder Down, also mehr oder weniger Antworten zu so ein paar Fragen bekommen. Also ich frage dich zum Beispiel, in 12 Monaten von heute ist der Nvidia-Aktienkurs höher oder niedriger als heute? Was würdest du sagen?
Höher.
Höher. Ja. Hat ChatGPT in 12 Monaten mehr oder weniger Paid-User als heute?
Mehr.
Mehr. Und Gemini in 12 Monaten mehr oder weniger?
Deutlich mehr. Wahrscheinlich sogar mehr als ChatGPT.
Mhm. Ja, ich finde auch. Wolltest du was sagen?
Ja, einfach wegen den ganzen Nano-Banana-Modellen, weil da einfach Bildgenerierung so viel stärker ist als bei OpenAI und das ist am Ende das, was sich besser zeigen lässt und wo Leute drauf anspringen. Die machen besseres Marketing einfach, weil das Produkt so guten Output hat.
Gibt's in 12 Monaten mehr oder weniger Adobe-Nutzer als heute?
Weniger. Mhm. Ja, viel weniger. Ja.
Gibt's in 12 Monaten mehr oder weniger gute Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland rund um das Thema KI?
Bessere. Es gibt auf jeden Fall, ja, musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ich bin Optimist, was das angeht. Ich sehe einfach, wie viel auch in Unternehmen passiert, auch in meiner Beratung, wie viel sich da Gedanken gemacht wird. Und ich glaube wirklich, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wie wir immer denken. Also um ehrlich zu sein, da passiert eine Menge und das geht gut aus, glaube ich. Ja.
Würde ich unterschreiben. Gibt es mehr oder weniger KI-Berater in 12 Monaten?
Oh, deutlich weniger, hoffentlich. Oh.
Ja, ist ein bisschen inflationär, ne?
Ja, vor allem, das sind ja, also kann ja kurz ein bisschen haten, ein bisschen upranden.
Sehr gerne.
Sind ja häufig Leute, die haben so vor 5 Jahren Dropshipping entdeckt, vor 3 Jahren Krypto und jetzt machen sie KI. So keiner hat Use Cases. Also alle, jetzt habe ich neulich einen gesehen, der hat irgendwie automatisiert, dass man eine Restaurantbestellung am Telefon mit einem Bot machen kann. Und ich sage, Digga, das ist eine Aufgabe von 5 Sekunden. Du musst die Telefonnummer auch schon irgendwie raussuchen und in diesen Bot reingeben, verbrennst Energie ohne Ende und feiert sich dann ab, dass er irgendwie so einen Use Case automatisiert hat, wo ich gesagt habe, nee, Mann, das kann es echt nicht sein. Und da gibt's da gibt's so viele von. Ich finde es ganz schlimm. Aber ja, egal. Sorry.
Sehr gerne. Wir brauchen ja immer was für unser Snippet und ich glaube, das bietet sich sehr an. Ja. Habe ich noch ein Thema vergessen, über das wir reden sollten?
Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, so als allgemeinen Tipp, wenn man mit KI startet, ist die größte Fehlerquote im Overengineering. dass Leute wirklich sagen, sie wollen von Anfang an irgendwie N8N lernen, sie wollen irgendwie Sachen automatisieren, haben aber noch nie irgendwie eine JSON gesehen, geschweige denn irgendwie einfache Regex-Ausdrücke gelernt. Ich sage mal, ja, man kann sich das alles beibringen, ich würde aber klein anfangen. Das heißt, gerade diejenigen, die zuhören und die irgendwie jetzt im Bereich Automatisierung und Agentic AI anfangen wollen, rate ich immer wirklich zu klassischen No-Code-Tools, wenn sie da noch nie Erfahrung mitgemacht haben. Das sind so Zapier oder Make. Ja, also das könnte ich durchaus noch sagen. Und dann wirklich ganz klein anfangen. Nicht sofort 50 Quellen anzapfen, um dann irgendeine Automatisierung zu bauen, sondern erstmal sich vielleicht ein eigenes Browser-Plugin bauen, um zu verstehen, wie Webhooks funktionieren. Oder mal einfach eine Automatisierung, die ich gerne irgendwie dann auch in solchen Anfangsschulungen mache, die einem morgens irgendwie sagt, wie das Wetter wird in Slack. Ja, also dass das einfach passiert, vielleicht mit einem Large Language Model noch aufbereitet in einem witzigen Dialekt oder mit irgendwie einer Beleidigung oder einem Witz, keine Ahnung, ja. Das sind so einfache Sachen, die man erstmal bauen sollte, um so ein Verständnis zu bekommen. Weil viele Leute fangen an zu overengineeren und scheitern dann letztendlich auch dran, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Dass man sich ein bisschen weigert, Dinge zu machen, die nicht sofort einen Impact haben.
Ja.
Aber dass man nur über dieses Spielen eigentlich dazu kommt, zu sagen, ah, witzig, jetzt weiß ich, wie man nach Slack Nachrichten schickt. Jetzt weiß ich, wie man auf Slack Nachrichten antwortet. Oh, jetzt kann ich anfangen, damit Use Cases zu bauen, die irgendwie meinem Unternehmen helfen. Ja, super. Finde ich einen tollen Tipp. Dann hat es sich für die Leute auf jeden Fall gelohnt, bis zur letzten Frage und zur letzten Antwort zu warten. Das hat mir sehr gut gefallen. Lieben Dank, Max, für deinen Input. Das hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht schalte ich auch mal bei deinem Podcast rein. Wir verlinken ihn unten in den Shownotes. Alles, alles Gute weiterhin. Viel Erfolg. Toll, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte auch Spaß. Und ja, viel Spaß bei Kollegin KI.
Allen anderen von euch rate ich natürlich nicht nur bei Max reinzuhören, sondern jetzt vor allen Dingen auch bei uns auf den Abo-Button zu klicken. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und so ein Abo ist natürlich auch ein Zeichen der Wertschätzung auch für unsere Gäste. Ich danke euch schon mal von Herzen. Bis dann, eine tolle Woche. Liebe digitale Grüße von
Max
und Christoph. Ciao, ciao.